Ja, liebe Gemeinde, es geht mit strammen Schritten auf Advent zu. In 2 Wochen ist es soweit. Heute ist der vorletzte Sonntag des Kirchenjahres. Er wird in der breiten Öffentlichkeit auch Volkstrauertag genannt. Der Volkstrauertag ist noch gar nicht so alt, jedenfalls nicht so alt wie unsere kirchlichen Feiertage. Er ist noch keine 100 Jahre. Er wurde 1925 in der Weimarer Republik eingeführt. An diesem Tag gedachte man der unzähligen Väter, Brüder und Söhne, die im Ersten Weltkrieg gefallen sind. Unter den Nazis wurde der Volkstrauertag dann in Heldengedenktag umbenannt und zu einem offiziellen Feiertag erhoben. Und damit wurde er genau in sein Gegenteil verkehrt. Es sollte nicht mehr der sinnlose Tod einer halben Generation betrauert werden, sondern es sollte der Ruhm und die Ehre derer gefeiert werden, die ihr Leben fürs Vaterland geopfert haben. Und nur wenige Jahre später sind sie dann wieder zu Millionen auf den Schlachtfeldern Europas gestorben oder auf andere Weise dem Rassenwahn der Nazis zum Opfer gefallen. In den Todesanzeigen hieß es oft, er starb für Volk und Vaterland oder er starb für Großdeutschland. Heute wissen wir, sinnloser geht es wohl nicht. Und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dieser Feiertag, dieser Heldengedenktag, dann wieder in den Volkstrauertag umgewandelt. Und man hatte viel, sehr viel zu betrauern. Die enorme Zahl der Opfer, für sehr viele die verlorene Heimat und für alle die ungeheure Schuld, die das deutsche Volk auf sich geladen hat. Neben der individuellen Trauer, die uns alle irgendwann und immer mal wieder auch ereilt, sei es durch Tod eines geliebten Menschen, durch schwere Erkrankung, Arbeitslosigkeit, die Hinfälligkeit des Alters, gibt es wohl auch so etwas wie eine kollektive Trauer. Etwas, in das man quasi hineingeboren wird. Und sehr oft vermischt sich dies auch. Und es ist gut, wenn diese Trauer auch einen Raum und eine Zeit hat, so wie heute am Volkstrauertag. Nun wurde Deutschland ja in den letzten 76 Jahren vom Krieg verschont. Und diejenigen unter uns, die noch vage Erinnerungen an einen geliebten Menschen haben, den sie im Krieg verloren haben, müssen deutlich über 80 sein. Und es werden von Jahr zu Jahr weniger. Aber auch unsere Generation und die Nachfolgegeneration haben Themen, die mit kollektiver Trauer, mit kollektiver Traurigkeit zu tun haben. Da versuchen im Moment Tausende von verzweifelten Menschen, die Mauern Europas zu überwinden, um ein freies, menschenwürdiges Leben zu leben. Und die Zustände an den Grenzen dieses Europas sind erbärmlich. Andererseits, ein ungesteuerter Zuzug würde unsere Gesellschaft noch mehr spalten. Und Lukaschenko zum erfolgreichsten Schleuser Europas zu machen, kann auch irgendwie nicht richtig sein. Gibt es einen Weg aus diesem Dilemma? Schauen wir auf die Pandemie. Im Sommer dachten wir, jetzt haben wir das Schlimmste endlich geschafft. Und nun sind wir in der 4. Welle. Mächtiger denn je. Und wir sind der Sache so überdrüssig. Aber auch so hilflos. Der Klimawandel. Wir sehen beängstigende Entwicklungen, die das Potenzial haben, das Leben, so wie wir es kennen, komplett zu verändern. Da wird vieles durcheinander geraten. Da wird es viel Zerstörung geben. Gibt es einen Weg, das aufzuhalten, zumindest abzumildern? Ich meine jetzt nicht theoretisch, das ist gar nicht so schwer. Ich meine praktisch. Ein Weg, den die unterschiedlichen Nationen dieser Erde gemeinsam gehen. Deutschland, China, USA, Indien, Brasilien, all die anderen. Ist so ein Weg denkbar? Schaffen wir das? Ich weiß es nicht. Auch unsere Generation hat also gute Gründe, traurig und frustriert zu sein. Die Generation unserer Eltern, die Generation unserer Großeltern und alle Generationen davor hatten gute Gründe, traurig und frustriert zu sein. Und auch der Bibel ist es überhaupt nicht fremd. Schauen wir in den Text für den heutigen Sonntag. 2. Korinther 5, die Verse 1 bis 10. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut. Ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden. Weil wir denn bekleidet und nicht nackt befunden werden. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. So sind wir denn alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leibe wohnen, weilen wir fern vom Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und haben viel mehr Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, sei es gut oder böse. Vater, schenke uns deinen guten Heiligen Geist zum rechten Reden und Verstehen. Also wenn Sie den Text jetzt nicht gleich in aller Tiefe durchdrungen haben, machen Sie sich keine Gedanken. Ich vermute mal, dass auch die Korinther das 3 bis 4 Mal gelesen haben, bevor sie eine Idee davon hatten, was Paulus überhaupt sagen will. Eins ist relativ klar, hier ist jemand frustriert und traurig. Wer hätte das gedacht, der große Paulus, der Held der Christenheit? Traurig, frustriert, müde, des Lebens müde. Fast könnte man meinen, die Traurigkeit vernebelt ihm ein bisschen den Verstand. Paulus spricht in Bildern vom Haus, vom Kleid und dann verwebt er diese Bilder oder bringt sie durcheinander. Schließlich bricht er sie einfach ganz ab. Vermutlich, weil die Bilder an ihre Grenzen kommen, weil er auf den Übergang vom menschlichen, vom irdischen Leben auf das Leben bei Gott zu sprechen kommt und unsere Bilder dafür nicht mehr tauglich sind. Aber bleiben wir zunächst bei den Bildern. Paulus fühlt sich schutzlos und nackt. Wie in einer maroden alten Hütte, die ohnehin nur noch auf ihren Abriss wartet. Das möchte er nicht. Er möchte in einem Haus wohnen, das ewig ist, im Himmel. Und er möchte nicht nackt sein, sondern bekleidet sein, damit das Sterbliche verschlungen werde vom Lebenden, sagt er. Aber deshalb gleich sterben? die Hütte abbrechen, ins Nichts gehen, den Leib zurücklassen? Und dann der Zweifel, werden wir dann eigentlich vor Gott stehen oder werden wir ins Nichts gehen? Davor haben wir dann doch auch Angst. Und ich glaube, das dürfen wir auch. Wenngleich manche Christen sicher vehement entgegnen würden, dass sich Christentum und Angst vor dem Tod ja wohl ausschließen müssen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Christen bewundern oder bedauern soll. Bewundern, weil sie einfach viel fester und weiter sind als ich. Oder bedauern, weil ich hier eine Form des Selbstbetruges vermute. Und Selbstbetrug weder die beste noch die zweitbeste Lösung ist, um die Schwierigkeiten dieser Welt und die Schwierigkeit mit mir selbst angemessen zu lösen. Aber vermutlich ist es wie überall. Gruppenbildung ist fast immer eine unzulässige Verallgemeinerung. Es wird beides geben, sowohl das eine als auch das andere. Aber bleiben wir beim Text. Wenn Paulus sagt, solange wir im Leibe wohnen, weilen wir fern vom Herrn, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wenn er sich wünscht, dass das Sterbliche verschlungen werde vom Leben, dann sehe ich jetzt nicht tiefe Ruhe und Gelassenheit, sondern jemand, der es eilig hat. Dann klingt das, als würde sich Paulus den Weg durch den Tod gerne ersparen. Wer sich den Weg durch den Tod auch gerne ersparen würde, mag vielleicht nicht die allertiefste Glaubensgewissheit haben, aber ist in guter Gesellschaft. Er fühlt und denkt wie Paulus, geht seinen Weg. Und ich bin mir ziemlich sicher, der hat sein Haus im Himmel, das ewig ist. Das klingt jetzt alles ein bisschen so, als wäre diese Welt nur ein tränenreiches Jammertal, das es zu durchschreiten gilt, um irgendwann im Himmel Trost zu finden. Und das ist genau das, was viele Kritiker dem Christentum ja vorwerfen. Der wohl berühmteste Satz in diese Richtung stammt von Karl Marx. Religion ist Opium fürs Volk, sagt er. Es wird mit einem billigen Trost aufs Jenseits ruhig gestellt, um jede Entbehrung und jede Ungerechtigkeit im Diesseits klaglos hinzunehmen. Zunächst einmal, das Leben auf dieser Erde ist nicht ausschließlich ein tränenreiches Jammertal. Neben all dem Frustrierenden, der Trauer und dem Leid gibt es hier ganz Wundervolles. Momente, in denen man einen geliebten Menschen in den Arm hält und sich wünscht, dass die Zeit stehen bleibt. Momente, in denen man eins wird mit der Schöpfung, in denen man sich nicht satt sehen kann an der Farbenpracht eines Herbstwaldes. Oder bei einem Sonnenuntergang am Ostseestrand an einem lauen Sommerabend. Denken wir an Krankheiten wie Lepra, Pest, Pocken, Cholera, schreckliche Epidemien, die die Bevölkerung ganzer Landstriche ausgerottet haben. Immer und immer wieder. Alle besiegt durch die moderne Medizin. Obwohl sich die Bevölkerung seit meiner Geburt verdoppelt hat, ist der Anteil der Menschen, die hungern, prozentual deutlich gesunken. Das alles ist doch ein Grund, das Leben zu feiern. Oder schauen wir auf unser Land. Nach der Kapitulation vor 75 Jahren irrten hier 9 Millionen Menschen hungernd und frierend durch Deutschland. Dazu kamen noch die sogenannten Displaced Persons, die ganzen Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen, die ebenfalls durch dieses Land irrten. Und in diesem Land war die komplette Infrastruktur, die Industrie völlig zerstört. Die Großstädte meist komplett zerbombt. Kraterlandschaften, soweit das Auge reicht. Das ist ungefähr so, als wenn da alle Einwohner Schleswig-Holsteins, Hamburgs, Mecklenburg-Vorpommerns und Sachsen-Anhalts durch den Rest der Republik ziehen, die ungefähr so aussieht wie das Ahrtal vor 2 Monaten. Und nur 10, 15 Jahre später waren fast alle, wenn auch nicht emotional, aber so doch materiell angekommen. Und man konnte sich sogar einen mehr oder weniger bescheidenen Wohlstand aufbauen. Das hätte niemand zu träumen gewagt. Das war einfach wundervoll. Nicht umsonst sprach man von dem Wirtschaftswunder. Es gibt eben beides in dieser Welt. Und genauso beschreibt die Bibel unser Leben auf dieser Erde in seinem ganzen Zerriss. Sie sieht das Wundervolle, das faszinierend Gute, aber auch das abgrundtief Traurige, das Böse. Und dabei versucht sie nichts zu beschönigen. Und genau das macht sie für mich so glaubwürdig. Und noch eins, man muss Texte, die man kommentieren will, auch schon bis zu Ende lesen, Herr Marx. Von einem großen Geist erwarte ich das schon. Von wegen Opium fürs Volk. Wenn wir die letzten beiden Verse des heutigen Textes anschauen, kann ich das so gar nicht erkennen. Darum setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten. Sei es gut oder böse. Ich lese das genau umgekehrt. Da schreibt jemand, der zutiefst frustriert ist, der des Lebens müde ist. Denn ich weiß, ob all die Mühsal seines Lebens auch nur eine einzige dauerhafte Frucht bringt. Der beschwert ist von der Vergänglichkeit des Lebens. Heute würde man wohl eine schwere Depression, zumindest Burnout Phase 12, diagnostizieren. Dieser Mann sagt, dass dies noch lange kein Grund ist, zu resignieren und den Kopf in den Sand zu stecken. Dass es nicht egal ist, was wir hier tun oder was wir nicht tun. Zum einen ist es auf und für diese Erde nicht egal, aber falls wir das nicht sehen können, weil uns irgendwas den Blick verstellt, ist es zum anderen Gott nicht egal. Egal wie macht und hilflos Sie sich fühlen mögen, es ist nicht bedeutungslos, was Sie auf dieser Erde tun. Es ist so bedeutend, dass sich Jesus Christus höchstpersönlich die Zeit nehmen wird, das mit Ihnen zu besprechen. Sicher, niemand von uns hier im Raum wird den Klimawandel aufhalten. Aber mit einer verantwortungsvollen Lebensweise können wir ihn ein ganz klein bisschen verschieben. Sicher, ich werde die Pandemie nicht stoppen, aber mit einem sorgsamen Verhalten kann ich vielleicht 2 bis 3 Menschen vor der Ansteckung schützen. Sicher, Sie können die Flüchtlingskrise nicht lösen, aber Sie können dafür sorgen, dass sich ein entwurzelter, verzweifelter Mensch angenommen und geborgen fühlt. Und neben diesen Themen gibt es noch eine Vielzahl anderer Dinge in unserem Leben, bei denen es überhaupt nicht bedeutungslos ist, ob wir sie gut oder nicht gut machen. Lieber Herr Marx, Opium, eine Beruhigungspille, kann ich da weit und breit nicht erkennen. Eher schon Überforderung. Als Kind aus einem konservativen christlichen Elternhause wird mir bei dem Begriff Richterstuhl Christi auch immer so etwas plümmerant. Da ploppen so Sätze auf, wie Jesus sieht alles. Und es fühlt sich gar nicht so gut an. All die Dinge, die ich getan habe, die ich besser gelassen hätte. All die Dinge, die ich nicht getan habe, obwohl es leicht gewesen wäre für mich, sie zu tun. Ich sehe da eher eine absolute Überforderung und kein bisschen Opium. Aber vielleicht sind wir auch in dieser Denkweise oder sind wir in diese Denkweise hineingeboren und haben sie zu wenig kritisch hinterfragt. Das kann man aber nachholen, wenn man möchte. Was erwartet Gott wirklich von uns? Ich habe neulich von einer Begebenheit aus dem Leben des amerikanischen Friedensaktivisten und Jesuitenpaters Daniel Berrigan gelesen und das hat mich schwer beeindruckt. Berrigan war auf einer Europareise und hat täglich 2, 3, 4 Vorträge in den verschiedensten Städten gehalten. Er hat für den Frieden und seinen Glauben geworben. Er war blass und müde und beschloss, ein paar Tage bei Freunden auszuruhen. Lesen, Musik hören, chillen, Ruhe haben. Da kam ein Anruf aus einer Tagungsstätte, in der er vor etwa 100 Jugendlichen sprechen sollte. Seine Freunde meinten, das sei jetzt eine tolle Gelegenheit, um für seine Sache zu werben und rieten ihm dringend hinzufahren. Berrigan soll gesagt haben, wenn es an mir hängt, dann ist die Sache sowieso verloren. Und er ist nicht gefahren. Da ist viel Größe und Weisheit. Niemand von uns muss sich verausgaben, muss über seine Kräfte leisten. Wenn der Gott, der uns geschaffen hat, der unsere Stärken und Schwächen, unsere Begabungen und Fehler kennt, uns wirklich liebt, und das sagt die Bibel ja, dann wird er das nicht verlangen. Dann kann er das nicht verlangen. Denn das würde uns ja krank und kaputt machen. Wir müssen die Welt nicht retten. Das hat Jesus Christus getan. Das heißt im Umkehrschluss aber nicht, dass unser Leben bedeutungslos ist. Unser Leben hat eine sehr große Bedeutung für die Menschen, denen wir begegnen und für Gott. Diese Zusage gilt allen, die sich hilflos, überfordert, kraftlos und bedeutungslos fühlen. Denen, die müde und kraftlos sind, die mit sich hadern, weil sie meinen, noch nicht genug getan zu haben, Klammer auf, weil sie sich das Himmelreich insgeheim doch auch etwas verdienen wollen, Klammer zu. Denen gilt 2. Korinther, Vers 9. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Amen.